Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so. Also ich habe einen tollen Job. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich das auch mag.
Herzlich willkommen bei Coach to Coach, der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Coach to Coach. Ich bin Berit von Zahra und ich bin Trainerin beim UBC Münster und Teilnehmerin des 9. Jahrgangs der Mini-Trainer-Offensive von Basketball Deutschland, also des DBB.
Hi, ich bin Paula. Ich bin Jugendreferentin vom Bezirk Oberpfalz und gleichzeitig auch Mini-Trainerin, weshalb ich bei der MTU mitmache und freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Wir wollen heute in dieser Podcast-Folge über das Thema Basketball mit Kindern mit Förderschwerpunkt oder Förderbedarf sprechen. Dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Einmal Martin Hötzel und Marc Winter, die sich jetzt selber vorstellen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Martin an. Stell ich gerne mal vor. Danach darf Marc sich einmal vorstellen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Martin Hötzel, ich bin 46 Jahre alt, arbeite bei Diakoneo. Diakoneo ist ein großes Sozialunternehmen in Süddeutschland und ich arbeite dort in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, also kognitiver Beeinträchtigung, und bin dort zuständig fürs Sportprogramm, also für die sportpädagogischen Angebote in unserer Einrichtung. Kann ich später noch ein bisschen drauf eingehen, was wir da für Sportarten haben. Komme selber auch vom Basketball, also habe selber auch jahrelang Basketball gespielt und mein Steckenpferd ist so ein bisschen dieses Unified Basketball, also Sport von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam in einem Team.
Marc Winter ist mein Name. Ich bin 48 Jahre alt und ich bin Grundschullehrer an der Kettlerschule in Bonn, an einer inklusiven Grundschule. Wir unterrichten jahrgangsübergreifend 1 bis 4, haben ungefähr von 25 Kindern ein Drittel der Kinder mit Förderschwerpunkt bei uns in den Lernfamilien. Und habe auch einen Basketball-Background, habe selbst immer gerne gespielt und bin dann irgendwann zum Coaching so ein bisschen rüber gewechselt, habe eine Schulvereinsmannschaft, eine U10, in der sich dann auch das inklusive Setting unserer Schule widerspiegelt.
Ja, danke erstmal, dass ihr dabei seid. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Frage an. Und zwar ist unsere Frage, was für besondere Eigenschaften besitzen die Kinder, dass sie auf eine Schule mit Förderschwerpunkt gehen oder quasi in eurer Einrichtung landen, Martin und Marc?
Ja, gut, ich fange mal ein bisschen an. Also bei uns ist es so, dass quasi für eine Aufnahme bei uns in der Einrichtung eine Diagnose vorliegen muss. Also in der Regel handelt es sich da meistens um Intelligenzminderungen. Die werden ja getestet. Es gibt ein Manual des ICD-10, in dem man quasi klassisch durch einen IQ-Test feststellen kann, was für eine Form der kognitiven, also geistigen Behinderung liegt im Endeffekt vor. Gibt es unterschiedliche Staffelungen. Es ist natürlich bei uns so, dass der Wohnheimplatz, der wird finanziert, entweder durchs Jugendamt oder Sozialamt. In Bayern sind es die Bezirke, die überörtlichen Träger der Sozialhilfe, also Eingliederungshilfe, also zum Beispiel Bezirk Oberpfalz. Und das heißt also, um bei uns wohnen zu können, braucht es einen Hilfebedarf, einen Förderschwerpunkt. Und da müssen wir eben im Endeffekt dann bei Aufnahmen gucken, wie das aussieht und welcher Hilfebedarf da besteht. Und das ist quasi so, sage ich mal, das Eingangsticket in unsere Einrichtung, in der dann diese ganzen Fördermöglichkeiten, also Therapien, aber eben auch unsere sportpädagogische Angebote zur Verfügung stehen.
Ja, das Eingangsticket bei uns, um das aufzugreifen, in die Schule ist natürlich erstmal die Anmeldung. Und manche Kinder kommen mit Förderschwerpunkt zu uns. Das kann zum Beispiel der Förderschwerpunkt Sehen sein, das ist gerade aktuell, oder bei Kindern mit Down-Syndrom steht ja meist vorher schon fest, dass dort nochmal eine besondere Unterstützung benötigt wird, und manchmal werden diese Förderschwerpunkte im Laufe der Schuleingangsphase ermittelt und vergeben. Das sind 2 bis 3 Jahre, die man dann zum Schulstart zur Verfügung hat, in dem man sich kennenlernen kann und wo dann auch unterschiedliche Förderschwerpunkte dann in Kooperation mit den Förderschullehrerinnen, Förderschullehrern dann festgestellt werden können. Und das wirkt sich dann beispielsweise auf lernzieldifferente Zeugnisse und andere Unterstützungsmöglichkeiten aus. Und ja.
Tatsächlich würde ich da ganz kurz mit einsteigen. Ich arbeite nämlich auch mit Kindern mit Förderbedarf im Alter von 3 bis 6 Jahren in einer Tagesklinik im psychiatrischen Setting und werde im Rahmen meiner basketballerischen Tätigkeit ein Projekt starten mit den Kindern, um ihnen auch Basketball beizubringen. Deshalb freue ich mich über den Austausch.
Sehr schön, solche Projekte sind ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, also ich habe wenig Kontakt mit Kindern mit Förderschwerpunkt. Deswegen würde mich jetzt auch interessieren, wie so die Schulform aufgebaut ist. Weil Marc, du hast gerade gesagt, dass ihr auch Kinder habt, die keinen Förderschwerpunkt haben, sondern dass das so gemischt ist. Und Martin, bei euch bin ich mir da gerade nicht so sicher. Deswegen würde mich interessieren, wie ist das aufgebaut? Wie ist so das Setting? Mhm. Wie kombiniert ihr den Unterricht und das allgemeine Lernen von Kindern mit Förderschwerpunkt und Kinder ohne Förderschwerpunkt und den verschiedenen Graden von Schwierigkeiten, denen man ausgesetzt ist?
Vielleicht fängt der Marc ein bisschen mit Schule an, dann kann ich ein bisschen, weil wir haben so ein Projekt, bei uns geht es ja mehr ums Wohnen, aber das geht ein bisschen in die Richtung, kann ich dann berichten.
Ja, also aus der schulischen Perspektive kann ich sagen, dass wir eben eine bunte Mischung haben und dass wir Kinder von der Grundverteilung her, kann man sich ja so vorstellen, dass eigentlich 6 Erstklässler, 6 Zweitklässler, 6 Drittklässler und 6 Viertklässler dann eben in so einer Lernfamilie sein sollen. Standardmäßig, das passt jetzt arithmetisch nicht ganz, haben wir ungefähr immer 25 Kinder bei uns. Und wir arbeiten dann auch in multiprofessionellen Teams zusammen. Das heißt, ich bin als Regelschullehrer dort vertreten. Dann ist eine Förderschullehrerin ungefähr mit einer halben Stelle dabei und unterstützt gezielt die Kinder mit Förderschwerpunkt, ist aber auch selbstverständlich für alle anderen Kinder mit da, sodass diese Expertise Förderpädagogik wirklich allen Kindern zugutekommt. Und dann sind bei uns die Erzieher und Erzieherinnen noch mit dabei, die dann vor allen Dingen im Nachmittag einsteigen und die Kinder dann beim Essen oder am Nachmittag betreuen. Wir sind Ganztagsschule und wollen den Kindern dann gerne auch ein entsprechendes Programm anbieten. Zusätzlich ist die Berufsgruppe Schulassistenz bei uns mehr und mehr reingewachsen in den letzten Jahren. Das heißt, die Schulassistenten, die sind dann für einzelne Kinder besonders da, um dort zu unterstützen. Und dann haben wir auch Sozialpädagoginnen, die bei uns noch mit rumlaufen und außerdem eine Praxis, die logopädische und ergotherapeutische Förderung anbietet. Ja, das Lernen bei uns ist so rhythmisiert, dass wir erstmal mit der ganzen Lernfamilie starten und sich das Ganze dann so ein bisschen in den Fachunterricht aufteilt. Dann haben vielleicht die 3-4er mal eine Englischstunde, während die 2er beim Sport sind und die einen seine Freizeit haben. Und dann kommt alles in der Übungszeit. Das kann man sich wie eine von Pädagogen betreute Hausaufgabenzeit vorstellen, kommen dann nachmittags wieder alle zusammen, bevor sich dann die Lerngruppe in Freizeit und auf dem Weg nach Hause dann sozusagen auflöst und sich dann auf den Tag zu Hause freut. Ja, das Lernen findet sehr individuell statt. Wir versuchen beispielsweise in der Lesezeit zu schauen, dass alle Kinder entsprechend ihrer Kompetenzen bedient und gefördert werden. Das heißt, die Erstklässler, da geht es dann erstmal um die Lautschulung, um das Kennenlernen der Schreibtabelle. Und wenn die Anlaute verinnerlicht sind, dann geht es dann weiter mit dem mit Silbenlesen, mit lauttreuen Wörtern, mit anspruchsvolleren Wörtern, mit Sätzen und irgendwann geht es dann auch um Texte und um Ganzschriften, mit denen sich dann vor allen Dingen die älteren Kinder beschäftigen. Und so versuchen wir den Unterricht zu organisieren, dass wir sagen, alle Kinder dürfen auf ihrem Niveau lernen und damit lösen sich eigentlich auch die Klassenstufen, diese starren Strukturen so ein bisschen auf, weil wir einfach schauen, wo steht jedes einzelne Kind und das bietet eben auch diese Jahrgangsmischung, dass wir sagen können, dass alle Kinder auf ihrem Stand bedient werden können und nicht jetzt bestimmte Leistungen erbringen müssen, weil sie dann gerade in einer bestimmten Klassenstufe oder in einer bestimmten Altersstufe sind. Und das Erleben, dass die Kinder sich dann in unterschiedlichen Rollen ausprobieren können, dass sie erst zu uns kommen und dann beispielsweise, um bei dem Beispiel der Lesezeit zu bleiben, erstmal die Buchstaben kennenlernen können, von den Älteren dabei unterstützt werden und nachher alle in eine Rolle reinrutschen, egal mit welchen Stärken und Schwächen sie zu uns kommen, dass sie dann wirklich helfen und unterstützen und anleiten können und die Lernfamilie dann mittragen. Das ist, glaube ich, so im jahresübergreifenden Unterricht ein ganz toller Rollenwechsel, den die Kinder ausprobieren können und der die Kinder wirklich stärkt und allen zusammen auch Spaß macht.
Wie darf ich mir das dann vorstellen im Sportunterricht? Habt ihr dann spezifisch Basketball als wirklich separate AG oder ist es in Sportunterricht eingebaut? Du hast ja gerade schon gesagt, während die Viertklässler beispielsweise Englisch haben dann zum Beispiel die Zweitklässler Sport. Ist das dann auch, dass ihr, du meinst ja auch, ihr nehmt an einem Wettbewerb teil, U10. Wie kann ich mir das da vorstellen? Ist das dann auch klassenübergreifend, jahrgangsübergreifend oder wie genau findet das dann statt?
Ja, von allem so ein bisschen. Also eigentlich hast du das jetzt schon alles so ein bisschen angerissen. Wir haben natürlich auf der einen Seite, sage ich mal, den klassischen Sportunterricht, dass die Lernfamilie zusammenbleibt. Das sind die sogenannten Sportspiele, die wir haben. Da unterrichten wir wirklich 1 bis 4 alle Kinder zusammen und versuchen dann durch spielerische Angebote dann auch alle zu erreichen und haben da nach anfänglichen Bedenken, wie bei vielen anderen Dingen auch, einfach gute Erfahrungen gemacht und dann gibt es auch jahrgangsgebundene Sporteinheiten, wo zum Beispiel Erstklässler dann von mehreren Lernfamilien zusammengefasst werden. Es gibt auch 3-4er-Sportstunden, um dann auch nochmal die Kinder anders zu erreichen und anders zu fördern. Das Thema Basketball, das ist so ein bisschen mein Ding an der Schule, das hat sich jetzt so entwickelt, dass ich einmal eine Expertenzeit 1-2 anbiete. Das ist quasi eine U8. Da führe ich interessierte Kinder an Basketball heran und führe dann mit den Kindern, die da Lust drauf haben, eben die Schulvereinsmannschaft fort. Das sieht montags konkret so aus, dass ich dann mit der U8, mit der Expertenzeit von 14 bis 15 Uhr ungefähr eine Stunde Zeit habe und anschließend von 15 bis 16:30 Uhr anderthalb Stunden Trainingszeit mit der Schulvereinsmannschaft habe. Da achte ich natürlich drauf, dass ich die entsprechenden Jahrgänge zusammen habe, dass die auch spielberechtigt sind. Das ist mir bei der allerersten Mannschaft nicht so gut gelungen. Da habe ich noch mehr in Klassenstufen gedacht und anschließend gemerkt, oh, da sind ja ein paar zu alt. Das sind ja U12er nach Vereinsstrukturen. Und am Wochenende treffen wir uns dann auf dem Schulparkplatz. 9 Uhr morgens, das ist dann so ein bisschen die bittere Pille dabei, dass vielleicht manchmal das Morgen, das Sonntagsfrühstück mit der Familie flachfallen muss. Aber dann geht es dann ja vielleicht zu den Baskets in die Trainingshalle. Da dürfen wir unsere Heimspiele absolvieren und spielen dann als Schulvereinsmannschaft auch gegen die in der Kreisliga gegen andere Vereine mit und ja, präsentieren uns da, glaube ich, immer gut und sind auch sportlich neben den wichtigsten Komponenten Spaß und individuelle Entwicklung sind wir sportlich da aber auch auf jeden Fall auch immer wettbewerbsfähig.
Okay, ja, Martin, bei euch ist das ja ein bisschen anders aufgebaut. Ja. Hat ja, glaube ich, weniger mit Schule zu tun, sondern ihr habt ein Projekt, richtig?
Ja, aber es war total spannend, wie Marc so erzählt, weil ich gerade festgestellt habe, wie viele Parallelen es doch gibt. Und das freut mich einfach sehr, weil ich glaube, dass viele der Kinder mit Förderschwerpunkt einfach so eine einheitliche Systematik brauchen, so eine gewisse Tagesstruktur, Abläufe, die sich immer wieder wiederholen. Und es ist ganz witzig, Marc, weil unser Training findet auch Montagnachmittag statt. Also und alles, was quasi außerhalb der Schule dann stattfindet, also die Kinder leben bei uns in der Wohneinrichtung. Wir haben 7 Wohngruppen in unserem Kinder- und Jugendbereich, für den ich als pädagogischer Fachdienst verantwortlich bin. Und die Range, sage ich mal, an Hilfebedarfen, Förderbedarfen dieser Kinder ist total unterschiedlich. Also wir haben wirklich auch Kinder mit schwersten Mehrfachbehinderungen, die körperlich auch eingeschränkt sind, wo der Sport natürlich ganz anders aussehen muss als jetzt mit jemandem, der eine, sag ich mal, leichte Intelligenzminderung hat, vielleicht sogar im Bereich irgendwie der Jugendhilfe auch anzusiedeln ist, im lebenspraktischen Bereich total fit ist, also ein Jugendlicher, den man auf der Straße sieht, wo man gar nicht merken würde, dass da ein Förderbedarf besteht. Und wir haben auch so auch einen sehr ähnlich wie bei Max einen individuellen Ansatz. Also wir haben zwar schon Wohngruppen, diese 7 Wohngruppen, die so unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber es gibt jetzt kein Konzept für eine jeweilige Gruppe. Also wir haben zwar, es hat sich so herauskristallisiert oder einfach durch die Aufnahme in dem Laufe der Jahren eben so ein bisschen ergeben. Wir haben zum Beispiel eine Wohngruppe, da ist so der Schwerpunkt mehr eher so im sozial-emotionalen Bereich. Also die Kinder haben große Probleme in Konfliktlösung, Impulskontrolle, Steuern, Frustrationstoleranz. Und dann haben wir aber auch eine Wohngruppe mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, also die halt wirklich ein geschlossenes Setting brauchen, also die keine Orientierung haben, die nicht sprechend sind, die weglaufgefährdet sind, wo wir einen ganz anderen Sicherheitsaspekt im Förderschwerpunkt oder im Hilfebedarf im Endeffekt auch berücksichtigen müssen. Und das Tolle ist aber eben, dass wir so übergreifende Angebote haben. Dazu gehört der Sport, wo quasi alle Kinder aus den Wohnbereichen zusammenkommen können und Sport miteinander treiben können. Das ist quasi so dieses Training, was wir bei uns in der Einrichtung dann in unterschiedlichen Sportarten, unter anderem auch im Basketball, anbieten. Und dann haben wir aber eben ein sogenanntes Unified Sports Projekt, wo quasi unsere Kinder und Jugendlichen aus unserer Einrichtung gemeinsam mit Kindern ohne Förderschwerpunkt, ohne Beeinträchtigung einer benachbarten Realschule zusammen trainieren. Also wir packen unsere Sportler da ein, fahren da in diese Realschule, ist 14 Kilometer entfernt, und machen da jeden Montag ein gemeinsames Training. Und das ist, glaube ich, so dieses Tolle. Im Endeffekt reden wir hier auch so über Inklusion und Systematiken. Und eigentlich ist es ja nach wie vor so, was Marc und ich so beschreiben, dass diese Kinder natürlich schon eine Förderung benötigen, die man jetzt nicht überall findet. Also es ist schon sehr spezifisch, sehr individuell. Und es fehlen aber die Räume, wo quasi Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung zusammenkommen können. Also es gibt es vereinzelt, denke ich so, in Vereinen, und es gibt schon projektiert und so weiter. Aber es ist trotzdem nicht, sage ich mal, die Regel, dass Kinder mit Förderschwerpunkt und Kinder ohne Förderschwerpunkt gemeinsam Sport miteinander treiben. Und ich denke, das ist unsere große Aufgabe und Herausforderung, die letzten Jahre schon. Und da ist schon viel passiert, aber wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir vielleicht hin möchten, dass wir sagen können, ja, das ist der Zugang für Kinder mit Förderschwerpunkt zum Sport ist völlig barrierefrei. Also es braucht immer, ja, ich sage mal, individuelle Förderung, und es braucht immer wieder so Menschen wie den Marc oder mich, die halt einfach sagen, okay, ne, unser Fable ist jetzt auch noch das Basketball. Also bevor ich in der Einrichtung angefangen habe, waren das eher andere Sportarten. Und ich finde, das ist einfach so für einen persönlich dann auch das Tolle, wenn man seine eigene Leidenschaft und unsere Sportart Basketball einfach auch in dem Kontext einsetzen kann und sieht, was da einfach möglich ist. Also schulischer Kontext, beruflicher Kontext, wenn man überlegt, wo diese Inklusionsdebatte überall hingeht, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Sport einfach ein super Medium, um einfach Menschen zusammenzubringen, egal was sie für Unterstützungsbedarfe haben, wo sie herkommen. Und das merke ich einfach auch bei unseren Kindern jede Woche im Training, also wie die mit diesen Realschülern einfach, wie schnell die connecten miteinander, das ist einfach Wahnsinn und ist ganz toll, das zu begleiten.
Ja, das finde ich auch irgendwie mega schön, dass der Sport so eine so ein Zusammenkommen ermöglicht.
Ja.
Das Einzige, was ich mich jetzt frage, ist noch, du hast ja gerade von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, glaube ich, geredet.
Ja. Ja.
Schafft ihr das auch, die zu inkludieren? Das würde mich jetzt interessieren, weil du sagst ja auch, so, da gibt es Probleme mit Weglauf.
Genau.
Also Weglaufgefahr und so.
Das ist natürlich schwierig und es gibt auch ganz tolle Schriften zu dem Thema Inklusion als Utopie. Ja, also es wird immer alles so als inklusiv gedacht und wunderbar und wo hat denn Inklusion auch seine Grenzen? Und es gibt auch Sportler bei uns, Kinder, Jugendliche, die sagen, ich habe keinen Bock auf dieses Mischmasch, ich will einfach den Rahmen, den ich brauche, weil ich komme sonst permanent in eine Überforderungssituation und dann wäre ich frustriert. Also das heißt, man muss sich gut angucken, für wen sind denn diese Angebote auch geeignet. Und wenn wir so unser Training, das wir immer donnerstags bei uns in der Einrichtung machen, da ist es schon wirklich gut möglich, weil wir da natürlich auch sofort die Wohngruppe und die Sportstätte sind direkt nebeneinander. Das heißt, wenn jemand einfach in der Trainingssituation einfach emotional völlig sich verliert, dann können wir auch relativ schnell irgendwie mit der Wohngruppe Rücksprache halten und es dann quasi eine Lösung finden. Wenn du natürlich unterwegs bist bei diesem Training mit den Realschülern, dann bist du da im Bus. Also das sind Anforderungen, die vielleicht nicht für jeden geeignet sind. Also da müssen wir einfach gucken, für wen passt es und für wen ist es auch wirklich ein Angebot, durch das er lernen kann und an dem er auch Freude und Spaß dran hat. Und wo wäre das Angebot eine Überforderung? Und dann sieht unser Angebot eben so aus. Wir haben zum Beispiel auch Sportangebote, das ist jetzt vielleicht nicht speziell Basketball, aber wo unsere Sporttrainer in die Wohngruppen gehen. Und eine Paradigmen, ein unser Credo ist so dieses, wir wollen nicht, dass sich die Sportler dem Training anpassen, sondern wir versuchen, das Training dem Sportler anzupassen. Mhm. Also das heißt, im Basketball-Kontext kann das sein, vielleicht hat der Mensch mit Autismus in seiner Wohngruppe im Hof einen Basketballkorb und es geht einfach nur darum, den Ball zu fangen. Oder ich hatte einen jungen Mann, dem haben wir dann einfach so einen Streetball-Basketballkorb in den Hof gestellt und dann konnte er da spielen. Und dann haben halt unsere Trainer oder unsere Mitarbeitenden einfach versucht, mit ihm da einen Ball zu werfen, einen Ball zu fangen, ein bisschen zu dribbeln. Also auch so kann Basketball für Kinder mit Förderschwerpunkt aussehen.
Ich finde das super spannend, weil genau das versuche ich auch in meinem Projekt. Wir haben viele Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung und ich versuche das irgendwie aufzugreifen und habe erstmal überlegt, okay, worum geht es im Basketball? Es geht um die Gemeinschaft. Vielleicht malen wir gemeinsam T-Shirts an. Es geht um Freude an der Bewegung. Heißt nicht zwingend, ich muss jetzt wirklich 5 gegen 5 spielen auf irgendeinen Korb, sondern ich muss irgendwie ein Ballgefühl entwickeln, mit einem Ball vielleicht irgendwo hinrennen. Und so versuchen eben die Kinder abzuholen und zu sagen, wir versuchen ein Gemeinschaftsgefühl und eine Freude am Sport zu entwickeln und nicht diesen Regeln, die wir kennen vom Profisport, quasi nachzukommen.
Also man muss ein bisschen freier denken, man muss weg vom organisierten Basketball denken und man muss überlegen, wie kann denn Basketball für diese Kinder aussehen? Und das ist so das Tolle, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn man selber vom Basketball kommt, wir kommen, werden wahrscheinlich später noch drauf kommen, was brauchen wir denn für Mitarbeiter oder wer kann denn dieses Training anbieten? Also du brauchst den Basketballfreak, der gleichzeitig aber die pädagogischen Skills hat, um das Training so zu transferieren, dass das Kind daran teilhaben kann. Und ich stelle mir gerade, ne, Paula, das ist genau diese Stimme, so einen hochgradig schweren autistischen Jungen in einer Turnhalle vor mit mehreren Leuten. Das sind ja Reize, die bringen den ja um. Also das ist ja wirklich eine totale Reizüberflutung. Also muss ich gucken, wie kann ich ihm, wenn er einfach Freude am Basketball hat, ein Setting bieten, in dem er das ausleben kann. Vielleicht ist es auch gar nicht die Gemeinschaft, sondern vielleicht ist es einfach nur die Freude am Werfen, die Freude am Passen, die Freude am Dribbeln. Ja? Und ne, wenn irgendwie es gibt ja auch so, ich weiß nicht, in der NBA gab es mal einen Spieler, der hatte das Tourette-Syndrom, dieser Mahmoud Abdul-Rauf, der quasi erst dann das Training beenden konnte, wenn der Wurf in einer bestimmten Flugbahn durch die Reuse gegangen ist und dieses Swash sie gegeben hat. Dann konnte er erst aufhören. Und da habe ich auch immer wieder so Sachen erlebt mit unseren Kindern und Jugendlichen. Da kommt kein Spiel zustande. Das kann schon sein. Aber ich hatte einen, der hat von bestimmten Positionen hat er einfach alles getroffen. Das war Wahnsinn. Ne? Und wenn wir ihm das bieten können und er da Freude dran hat, dann finde ich, ist das für mich Basketball.
Ja, ich denke, teilweise geht das dann auch einfach um personelle Ressourcen, ob dann Unterstützungsmöglichkeiten da sind, ob sich dann vielleicht jemand mit um ein Kind, das dann einen besonders niedrigen Frustrationsgrad hat, vielleicht sich mit dem mal auf die Bank setzt und
genau,
dann eine Perspektive weiter erörtert, wie es denn weitergehen könnte. Was ich mir grundsätzlich wünschen würde, wäre, dass da einfach eine andere Selbstverständlichkeit mit reinkommt. Mhm. Ich habe in manchen Phasen festgestellt, dass das größte Problem vereinzelt zwischen meinen Ohren ist. Da gab es im ersten Jahr beispielsweise einen Jungen, der hatte eine Hand und nur eine Hand. Das, der Arm, der linke Arm, der endete dann eben mit dem Handgelenk. Seit Geburt und ich habe mich gefragt, geht das überhaupt mit einer Hand dann Basketball zu spielen? Und den Jungen dann mit in die Mannschaft aufzunehmen, das war so eine der besten Entscheidungen, die ich in dem Setting vielleicht getroffen hat. Das war eine Freude, ihm zuzugucken, wie er sich entwickelt hat. Natürlich muss ich dann auch nochmal meine Ansprache so ein bisschen überdenken, wenn ich dann von der starken und von der schwachen Hand zum Beispiel gesprochen habe, dann sind wir dann öfters mal in so einen Einzelkontakt gekommen. Aber das zeigt eben auch, dass man über so vermeintliche Herausforderungen auch selbst persönlich nochmal ganz viel mit dazulernen kann. Und das ein anderes schönes Beispiel, was ich dazu anbringen kann, die Mini-Trainer-Offensive im vierten Jahrgang war bei uns an der Schule zu Besuch und da gab es dann auch vorab Fragen zu den Inklusionskindern und auch so ein paar Bedenken einfach. Und dann waren die Trainerstudenten, die waren alle super, die waren alle offen, die Kinder kamen in die Halle. Hört ihr mich noch?
Ja.
Okay, das hing gerade ein bisschen, Entschuldigung. die Kinder kamen dann in der Halle und da hat natürlich auch niemand auf dem Kopf stehen, hallo, ich bin Inklusionskind und das war dann ein selbstverständliches Miteinander und diese ganzen Bedenken, die waren über diese persönliche Begegnung einfach wie weggewischt und das ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Erfahrung und ein Ding, was man so ein bisschen vorantreiben sollte, dass diese persönlichen Begegnungen einfach auch möglich sind.
Total. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja so gar keinen Berührpunkt damit habe, finde ich das immer spannend, darüber zu hören und das auch zu erleben. Also ich finde das auch super spannend, mal an so eine Schule zu gehen oder in eine Einrichtung und das sogar mehrere Tage einfach mal mitzuerleben, weil man dann einfach einen ganz anderen Berührpunkt damit hat und ein ganz anderes Verständnis. Und ich glaube, da ist auch ein großes Problem, dass einfach so wenig darüber geredet wird und dass es so wenige Informationen gibt. Deswegen haben wir uns ja auch dieses Podcast-Thema ausgesucht, einfach, dass da mehr drüber erfahren wird, dass mehr Leute mehr Kontakt damit haben können und dass einfach diese Selbstverständlichkeit, dass es halt eben solche Menschen gibt und dass man die mit einbindet, was ja, das sind ja auch genauso Menschen wie wir vier hier. Das, aber bei manchen ist halt diese Blockade, dass diese Blockade ja halt gelöst wird, finde ich wichtig. Aber
das ist ganz spannend, Berit, diese Blockaden in den Köpfen, die sind halt einfach da. Und das ist wirklich ganz schwierig, die auch zu lösen. Eigentlich müssten wir viel früher anfangen. Wir müssten im Kindergarten anfangen. Wir müssten da starten, dass diese Blockaden gar nicht entstehen. Ja. Also wenn wir dieses Projekt mit den Realschülern zusammen starten, dann ist es ganz häufig so, dass viele da einfach noch nie Berührungspunkte mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung hatten. Und dann fragen die uns irgendwie so bei den ersten Trainingseinheiten, halten wir immer so einen kurzen Abriss und schildern ein bisschen, um was es geht und so weiter. Und dann kommen manche der Realschüler her und fragen, ja, wie ist denn das? dürfen wir dann eigentlich auch mit ihnen reden? Ja. Und das sind halt wirklich so Anekdoten, wo mir dann immer so, im ersten Moment habe ich es gar nicht kapiert, was sie eigentlich meinen. Ja. Und da wird mir einfach bewusst, okay, eigentlich sind wir damit beschäftigt, Barrieren abzubauen, die irgendwo entstanden sind. Und wenn wir noch früher anfangen würden, dann, ne, deswegen gerade Mini-Trainer, das ist super eigentlich von der Altersstruktur, dass man sagt, man fängt so früh wie möglich mit dem Thema an. Für mich war es so, ich bin mit Anfang 20 in die Einrichtung als Zivi reingerutscht. Und ich habe dann selber als glühender Basketballer mit Anfang 20 in dieser Mannschaft gespielt, mit den Sportlern zusammen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich hat sich die Art und Weise, Basketball zu denken und Basketball zu spielen, durch diese Erfahrung vollkommen verändert. Und ich sehe es wirklich mittlerweile, ich habe nie hochklassig gespielt und so weiter, aber was der Sport, was Basketball mir einfach mitgegeben hat, für mich persönlich und auch in dem, was ich jetzt all diesen Kindern weitergeben kann, das ist einfach Wahnsinn. Ja, und wenn ich das sehe, da kommen welche zu uns, die haben noch nie großartig einen Ball in der Hand gehabt und ein paar Jahre später, wenn sie regelmäßig in unser Training gehen, dann kommen sie mit irgendwelchen NBA-Trikots an und reden irgendwie über Rebounds und Dribbling und Give and Go und lauter solche Geschichten. Und da denke ich mir, es ist einfach wesentlich mehr als nur ein Spiel für unsere Jungs und Mädels. Und das ist einfach was, weiß nicht, wie du es erlebst, Marc, ich erlebe das als Basketball-Freak, ist ein Riesengeschenk, das wir weitergeben können.
Ja, wenn ich da ganz kurz reingrätschen kann, auch was fürs Leben dann, was sie da lernen. Ne?
Total, total.
Kann ich absolut bestätigen, so. Wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf, also ich erlebe das inzwischen auch seit Jahren, dass ich einfach bei ganzen Familien regelrechte Basketball-Biografien mit auf den Weg bringe. Ja, und genau. Dann gibt's manche, die dann den Übergang in den Verein schaffen. Für manche ist das dann mit der Schulvereinsmannschaft abgeschlossen. Manche schaffen den Weg leider nicht in den Verein. Das ist dann noch so ein kleiner Wermutstropfen, den ich versuche aufzulösen. Aber ich begegne den Eltern dann bei den Baskets im ABZ, wo dann vielleicht ein Junge dann in der U12-Regionalligamannschaft spielt oder im 16 in der Kreisliga. Dann läuft man sich vielleicht im ABZ nochmal über den Weg, dann trifft sich die ganze Familie da und ich denke, wenn man es schafft, Basketballbiografien mit auf den Weg zu bringen und damit ein persönliches Interesse und eine Schnittmenge, das, was der Martin gerade beschrieben hat, ein Interesse, wo man dann eine gemeinsame Basis hat, dann hat man, glaube ich, unheimlich viel erreicht.
Und dann, ich glaube, wenn man das dann noch mit dem Verein kombinieren kann, dass es in Vereinen auch solche Möglichkeiten gibt, ich glaube, das wäre bestimmt für die Kinder auch nochmal super cool, weil in der Schule ist man eine begrenzte Zeit normalerweise. Genau. Und dann, wenn es im Verein oder wie bei euch in Wohngruppen, ich weiß jetzt nicht, wie lange man im Durchschnitt in so einer Wohngruppe bleibt, aber das wäre cool für die Kinder, um es jetzt so banal mal zu sagen.
Das ist die Geschichte, die wir vorhin kurz hatten. Welche Vereine sind denn so aufgestellt, dass sie quasi so ein inklusives Sportangebot vorhalten können? Also da darf man auch nicht zu viel erwarten. Das ist wieder die Geschichte mit der Inklusion als Utopie. Und ich habe das auch gemerkt in dem Verein, wo ich war, jahrelang selber auch Abteilungsleiter, habe da im Herrenbereich gespielt, habe das auch immer wegen angekurbelt. Aber das hängt halt an den Menschen, die es machen. Und wenn du da jemanden hast, der das ein bisschen vorantreibt, der einfach so den Multiplikator macht, der die Idee dazu hat und der dann auch das Know-how mitbringen kann, dann funktioniert es. Aber ich finde, wir dürfen nicht von den Vereinen erwarten, dass irgendwie, wenn sie das pädagogische Rüstzeug dazu nicht haben, woher soll es denn kommen? Und ich kenne das selber, du musst deine Schiedsrichter stellen, du musst deine Jugendauflagen erfüllen, du musst also den Spielbetrieb sicherstellen und dann sollst du noch eine inklusive Mannschaft aufbauen. Also das ist schon einfach viel, aber das ist genau das, was fehlt. Die Kinder bei uns sind in der Regel bis zum Beendigung der Schullaufbahn, 18, 19 Jahre im Kinder- und Jugendbereich und ziehen dann in den Erwachsenenbereich um. Das Sportangebot bei uns ist eben quasi so gruppenübergreifend. Das heißt also, die können da dann auch weiterhin dran teilnehmen, auch wenn sie in den Erwachsenenbereich umgezogen sind. Und das ist total witzig, weil da wirklich ganz viel passiert und die jüngeren Sportler, die neu zu uns kommen, erleben dann zum Beispiel mich in der Auseinandersetzung mit den Erwachsenen, die auch als Kinder bei uns gelebt haben oder in der Wohngruppe oder in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Und dann erleben die so auch diese Verbindung Verbindung, die wir zueinander haben durch den Sport. Und das ist natürlich was, was du auch pädagogisch super toll einsetzen kannst. Mhm. Aber wie gesagt, im Endeffekt bräuchten wir, es sind alles so einzelne Systeme. Es ist die Schule, es ist eine Wohneinrichtung, es ist vielleicht der eine oder andere Verein, aber flächendeckend wird es einfach schwierig, ne, da das passende Angebot zu finden.
Was sind das denn für, ja, was für eine kollegiale Aufstellung braucht es denn quasi theoretisch, um sowas umzusetzen? Das ist natürlich dann wieder von System zu System unterschiedlich, aber wie ist das bei euch aufgebaut?
Also bei uns ist es so, dass wir haben unterschiedliche Sportarten, Fußball, Basketball, Schwimmen, Tischtennis, und du brauchst halt in jeder Sportart einen, sag ich mal, Sportverrückten in der Sportart, einen Basketballverrückten, einen Fußballverrückten, einen Tischtennisverrückten, der eine pädagogische Ausbildung hat. Also in der Regel sind es bei uns Erzieher, Heilerziehungspflege, Sozialpädagogen, also die quasi das pädagogische Handwerkszeug mitbringen, aber dann auch ihre Sportart vermitteln können. Und was wir eben brauchen, sind einfach auch Trainer, die dann für ihre Sportart brennen. Also Freaks, die das wirklich einfach vermitteln können und die dann auch dieses Feuer und diese Leidenschaft für die Sportart vermitteln können. Bei uns ist das wirklich ein ganzes Team, ganz tolle Mitarbeiter, die wir da haben, die einfach mehr tun als ihre Pflicht, die bereit sind, einfach auch sich mehr einzubringen. Und ich glaube, nur so, wenn du diese Leidenschaft auch hast, dann kannst du sie auch weitergeben und vermitteln. Und das ist das, was eigentlich neben der Sportart ganz wichtig ist. Die Freude am Sport, die Freude an der Bewegung, Spaß an der Bewegung, das Miteinander, all diese Werte. Und das ist wirklich schwierig. Also ich versuche das immer auch, wenn Fachschüler zu uns kommen, wir sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb, ich frage sofort immer nach in den Bewerbungsgesprächen, gibt es irgendeine Sportart, machst du irgendeinen Sport? Und sobald da einer irgendwie was sagt, zack, dann ist er quasi schon, hängt er schon mit drin, sage ich mal. Ja. Und muss halt gucken, dass das wirklich auch Leute sind, die da Lust drauf haben und die nicht nur, sage ich mal, ihren 9-5 irgendwie einfach ihren Standard schon machen, sondern du brauchst schon Leute, die bereit sind, einfach auch darüber hinauszugehen. Ich denke, das wird bei dir, Marc, nicht anders sein. Du wirst Leute brauchen, die einfach da eine große Motivation mitbringen oder das, was du erzählst, dann am Wochenende sich da hinstellen. Das sind ja einfach alles so Sachen, das ist nicht die Regel.
Das heißt, ihr steht dann allein in der Halle? Also ihr habt ja dann die Ausbildung und quasi die Begeisterung für den Sport.
Ja, also man muss schon immer gucken, natürlich ist es immer besser, wenn du quasi, also ich habe es häufig mit irgendwelchen Fachschülern dann zusammen eben gemacht. Mhm. Gut, durch das, dass ich einfach alle Wohngruppen im Kinder- und Jugendbereich kenne oder die Kollegen auch, haben wir relativ kurze Wege. Das heißt, sobald irgendwie was wäre, können wir uns von der Wohngruppe, rufen wir halt an, kommt jemand. Aber es ist optimal ist es natürlich, wenn du das Training zu zweit oder zu dritt machen kannst, aber ja, die Realität gibt es nicht immer her.
Also ich bin im Normalfall mit der Expertenzeit, mit der U8, das sind ungefähr ja in beiden Rahmen so 16 Kinder, auch bei der Schulvereinsmannschaft, da bin ich eigentlich immer alleine in der Halle, es sei denn, es gibt dann mal einen bestimmten Unterstützungsbedarf. Da war im letzten Jahr ein Junge mit dabei, der musste ein Diabetes recht engmaschig überwacht und begleitet werden, und das ist eine Situation, mit der wäre ich alleine überfordert, wenn ich mich dann um die Kinder noch mit kümmern musste. Da war zum Glück eine Schulassistenz mit dabei, die dann das entsprechend auch verlängert hat von der Arbeitszeit und das mitgemacht hat und den Jungen unterstützt hat. Und ja, ansonsten ja, ist das eben viel persönliches Engagement, was der Martin schon sagt. Also da das lohnt sich aber auch in meinen Augen.
Ist dann diese Schulassistenz im Sinne von einer Schulbegleitung zu verstehen? Also eine Person, die dann morgens mit dem Kind in die Schule kommt und dann bis nachmittags, bis es quasi abgeholt wird, bleibt und das Kind dann den ganzen Tag lang betreut? Oder wie kann man das verstehen?
Ja, also Schulassistenz, Schulbegleitung ist dasselbe in Grün. Das sind eigentlich die gleichen Bezeichnungen für eine individuelle Unterstützung von einem Kind. Und das gibt dann fachliche und nicht fachliche Schulbegleitung. Das kommt dann so ein bisschen auf den Förderbedarf drauf an, auf den Unterstützungsbedarf, den die Kinder haben. Und meistens ist das so, dass die Schulassistenz dann für den ganzen Tag da ist. Es gibt aber auch Bereiche, wo dann ein unterrichtlicher Fokus drauf ist oder wo sich vielleicht eine Schulassistenz mal sozusagen zwei Kinder teilt. um dann auch die Anzahl an Erwachsenen einfach in der Lernfamilie, in der Klasse dann überschaubar zu halten. Denn zu viele Erwachsene bei allen personellen Ressourcen, die dann wirklich hilfreich sind, können zu viele Erwachsene manchmal durchaus auch störend sein. Allein was die Gesprächslautstärke angeht, wenn es dann darum geht, dass jeder wirklich nett und bemüht Kinder unterstützen möchte, aber dann entstehen schon unterschiedliche Unruheherde. Deswegen habe ich dann auch bestimmte Signale, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass alle flüstern, auch explizit auf die Erwachsene mit ausgeweitet, damit das dann auch entsprechend funktioniert.
Immer ist immer Pädagoge, Mark, ne?
Ja, wir haben ja gerade schon mal drüber geredet, wie wichtig die Zusammenarbeit von Kindern mit Förderschwerpunkt ist und mit Kindern halt ohne Förderschwerpunkt. Und es gibt ja auch verschiedene Förderschwerpunkte. So, jetzt kann ich wieder reden. So wie Kinder, die im Rollstuhl sitzen, Seh- oder Höreinschränkungen. Und Marc, ich glaube, du hattest mal erwähnt, dass du auch Kinder mit Sehstörungen beispielsweise dann im Sportunterricht hast. Es würde mich einfach mal interessieren, also erstmal, wie wichtig ist euch das so im Allgemeinen, dass es da einen Zusammenhang gibt? Und vor allem auch, wie geht ihr mit diesen Unterschieden und auch unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden so in der Förderung dann um? Gerade was jetzt auch den sportlichen Bereich angeht und natürlich, weil wir im Basketball-Podcast sind, auch Basketball.
Ja, also das Thema Förderschwerpunkt Sehen ist für mich jetzt aktuell gerade auch nochmal ein Lernbedarf, den ich habe. Das geht dann einfach nochmal um Kennenlernen und das Kind mit dem Förderschwerpunkt Sehen, berücksichtige ich insofern, dass ich jetzt bei der Auswahl für die Sportspielezeit natürlich jetzt nicht erstmal allzu chaotische Spielform auswählen würde, weil ich natürlich auch erstmal sehen muss, wie das Kind dann in so einem Sportsetting agiert. Ganz am Anfang habe ich dem Kind einen Partner einfach zur Seite gestellt, dass sie dann mehr zu zweit bei bestimmten Spielen unterwegs waren. Und da ist auch ein Ball mit einer Geräuschgebung jetzt beispielsweise bestellt. Wenn man sowas bekommt, ist dann ja auch immer noch mal eine besondere Frage. Und grundsätzlich versuche ich, die Angebote so zu gestalten, dass alle einfach mitmachen können. Und wenn es dann mal den Bedarf gibt, dass man besondere Rollen vergibt in Spielen und besondere Ziele setzt, dann kann man das, finde ich, auch sehr gut individuell steuern durch diese unterschiedlichen Rollen oder auch durch besondere Spielgeräte. Wenn man dann beispielsweise ein Abwurfspiel hat, dann man hat unterschiedlich farbige Bälle, dann kann man einfach sagen, okay, die beiden blauen Bälle sind für alle da, der rote Ball, der ist jetzt nur für die Erstklässler da und der grüne Ball, mit dem darf vielleicht nur ein bestimmtes Kind spielen. Und damit kann man auch über Spielgeräte, finde ich, viel steuern. Gute Erfahrung mache ich auch mit Stationsangeboten, beispielsweise beim Basketball, da kann man ja auch verschiedene Schwerpunkte setzen, zum Beispiel dribbeln, passen oder werfen. Und ich lasse dabei gerne ein bisschen Musik laufen. Nach jedem Lied wird dann eben die Station gewechselt. Und gerade bei den Stationen ist auch die Möglichkeit da, dass man eben Gruppen bildet, dass man Partner vielleicht bildet, die dann gut zusammenpassen. Das kann sein, dass die entweder auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind, das kann sein, dass die sich gegenseitig besonders gut unterstützen und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, wie man dann diese Partner zusammenstellt und dann kann man eben auch an einzelnen Stationen nochmal besondere Ziele setzen, die den Anspruch von so einer Übung dann entsprechend herabsetzen oder eben den Anspruch erhöhen.
Wie machst du das denn, wenn du Musik laufen lässt bei den Stationen und du hast quasi jemanden mit einer Seheinschränkung, dann sind die ja eher darauf angewiesen, auf ihr Gehör zu achten, richtig? Wie läuft das da? Würde mich mal interessieren.
Ja, das war jetzt auch ein Ausprobieren. Das hat auf jeden Fall auch gut geklappt, weil da kann man ja einmal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, was die Lautstärke der Musik angeht. Und auf der anderen Seite ist ja immer die Möglichkeit nochmal von der persönlichen Ansprache da. Ich denke, bei einem wirklich blinden Kind wäre das dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber ich muss auch sagen, das ist eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Das wäre für mich dann eben auch nochmal ein weiterer Lernzuwachs, das auszuprobieren. Da wäre wahrscheinlich die Musik dann nicht mehr die allerbeste Idee.
Ja gut, aber das ist, glaube ich, dann individuell, was man dann je nach Situation anpassen muss, ne?
Aber das ist genau das Tolle, was ich finde, also ne, dieses Ausprobieren, wie du es gerade beschreibst, Marc, das ist genau das, also du kannst 100.000 Kurse belegen, irgendwelche Trainerscheine machen, du kannst studiert haben und so weiter, du musst im Feld kreativ sein und dir auch immer wieder zutrauen, irgendwie was Neues auszuprobieren, was im ersten Moment vielleicht völlig hirnrissig erscheinen mag, weil man denkt, ja, was macht er denn jetzt, also ich hab mit Wasserfarben die Hallen vollgemalt, zusätzliche Linien und Striche eingezeichnet, mit Krepppapier irgendwelche Sachen abgeklebt und versucht herauszufinden, welcher der Sportler reagiert auf welche Unterstützung, akustisch, visuell, also Korblegerzirkel, das lernen manche nach ein paar Wochen, andere, die brauchen 3-4 Jahre, das musst du aushalten, die Geduld musst du mitbringen, ja. Also das sind all diese Dinge, die ich einfach unheimlich spannend finde und wo ich dann merke, okay, da kommt nicht nur dieses basketballerische Know-how zum Tragen, sondern im Endeffekt, wie bette ich das ein mit kreativen Ideen, sodass ich eine individuelle Lösung für jeden Einzelnen finden kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das hast du, denke ich, überall im Sport, sind so diese Bindungen und Beziehungen zu deinen Sportlern. Das ist in unserem Fall aber, finde ich, einfach nochmal vielfältiger und diese Range ist halt einfach extrem breit und dann muss ich schon auch gucken, wir haben zum Beispiel mehrere Basketballangebote in der Einrichtung, weil ich weiß, okay, für die einen passt das eine und für den anderen aber das nicht, also nicht jeder ist zum Beispiel auch für dieses Unified-Projekt geeignet. Das ist das Tolle auch bei diesem Unified-Konzept. Das ist vom Sportverband Special Olympics, so der Sportverband für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Und in diesem Unified gibt es drei unterschiedliche Modelle. Es gibt einen freizeitorientierten Ansatz, es gibt einen entwicklungsorientierten Ansatz und es gibt einen wettbewerbsorientierten Ansatz. Und dementsprechend stelle ich dann auch die Mannschaften zusammen oder gestalte auch das Training. Und gerade in diesem entwicklungsorientierten Ansatz kann es zum Beispiel auch passieren, dass wir Sportler mit Beeinträchtigung haben, die einfach schon viele Jahre mit dabei sind, gewisse Übungen kennen, die ich dann als Mentoren für unsere anderen Sportler, die einen höheren Hilfebedarf haben, einsetzen kann. Oder aber auch bei diesem Realschulprojekt habe ich die Situation, ich habe Realschüler, die haben noch nie Basketball gespielt, die fangen gerade erst an, aber ich habe einen Sportler mit dabei, der schon seit über 10 Jahren bei uns mit dabei ist. Den nutze ich ein bisschen so als Assistenztrainer, sage ich mal. Und dann haben wir die Situation in dieser Realschule, dass plötzlich einer unserer Sportler mit kognitiver Beeinträchtigung, der seit vielen Jahren Basketball spielt, den Schüler ohne kognitive Beeinträchtigung von der Realschule in den Korbleger erklärt. Ja? Mit der richtigen Schrittfolge, mit der richtigen Technik. Und das sind natürlich Aha-Erlebnisse. Also das ist mir einfach auch, das habe ich auch nicht so intentioniert, sondern es ist einfach irgendwie so mal in dem Training passiert, wo der gesagt hat, komm, ich erkläre dir mal, wie es geht. Und sage ich, ja, mach's mal vor. Und dann macht er es vor, kommt zurück, gibt ihm den Ball dem Schüler und sagt, so geht ein richtiger Korbleger von links. Ja? Und wir standen alle da und ja, ist der Kinnladen runter. Also das sind so Erlebnisse, die aus dieser kreativen Output sich dann plötzlich ergeben. Und die muss man dann entdecken und gezielt nutzen.
Und man kann sich, glaube ich, sicher sein, dass man Fehler machen wird, dass nicht alles klappt irgendwie. Vielleicht funktioniert auch mit der einen Lerngruppe irgendwas gut und mit der anderen Lerngruppe denkt man sich, oh Gott, was ist denn hier los? Aber diese Offenheit und diese Flexibilität und vielleicht auch mit den Regeln so ein bisschen zu variieren und mit den Spielgeräten mal auszuprobieren, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da bieten, finde ich, so der Mini-Leitfaden vom Basketball oder auch Easy Basket einfach hervorragende Grundlagen für Spielangebote, die man dann natürlich auch den eigenen Bedürfnissen dann so ein bisschen anpassen kann. Und manchmal geht es auch so ein bisschen um ein ein Aushalten. Also wenn man dann den Wunsch hat, dass dann alles so nach den eigenen Vorstellungen direkt perfekt läuft, damit wird man dann nicht nur im inklusiven Setting, sondern auch in anderen Settings wahrscheinlich nicht unbedingt direkt glücklich werden. Wir hatten vorhin Menschen mit Autismus. Ich hatte jetzt zwei Jungen mit dabei, zwei tolle Jungs, die haben einfach lange Zeit vielleicht in einem Fall die Lautstärke in der Turnhalle erstmal so ein bisschen aushalten müssen, um sich dann erstmal an die Atmosphäre so ein bisschen ranzutasten. Oder ein anderer Junge, dem das überhaupt nicht schwer gefallen ist, der hat eben eine Zeit lang seine eigenen Spielchen gespielt. Während die anderen einen Fang gespielt haben, war er so mit seinem eigenen Setting beschäftigt und das war in Ordnung, das habe ich zugelassen, das war für alle anderen auch okay, selbst wenn das den Spielfluss so ein bisschen unterbrochen hat oder manchmal gestört hat, dann war das für die Kinder wirklich auf eine bewundernswerte Art und Weise so okay und ja, dann war es eben so, dass der mehr und mehr in diese Strukturen dann reingewachsen ist und über diese Teilnahme, über das Dabeisein dann irgendwann auch regelhaft mitgespielt hat. Und das sind, finde ich, dann wichtige Erfahrungen, die einem dann natürlich beim nächsten Mal dann vielleicht auch so ein bisschen weiterhelfen.
Also ich glaube, wir können festhalten, wir müssen auf jeden Fall weiterarbeiten und vor allem unsere Arbeit an sich weiter verbreiten, denn das, was wir machen, diese Individualisierung, diese Abweichung von dem Normalen, was wir gewohnt sind, ist noch nicht in den Köpfen der Menschen verankert und das ist hier eine Gruppe, wo das Ganze startet und vielleicht gibt es noch andere Menschen da draußen, die auch schon damit angefangen haben, aber es ist noch ein sehr kleiner Teil und es wäre natürlich super schön, wenn langfristig gesehen viel mehr Leute darauf einsteigen würden und sowohl personell als auch von der Qualität her es möglich wäre, Kindern mit Förderbereich einfach die Chance zu geben, im Vereinstraining oder in einem abgewandelten Training an eine Sportart herangeführt zu werden, denn was ich mitbekomme, die Kinder bei mir in der Arbeit, die haben überhaupt kein Hobby, da haben die Eltern Angst, mit den Kindern auf die Straße zu gehen, allein einkaufen zu gehen, ist schon schlimm, wo ich mir denke, ich bräuchte als Kind ein Hobby, ich würde es nicht aushalten, den ganzen Tag im Haus zu sitzen und da vorm Tablet zu sitzen oder wie auch immer, sondern ich brauche die Bewegung, klar, ich brauche die sozialen Kontakte, das ist vielleicht bei Kindern mit Autismus Spektrumstörungen etwas anders, aber trotzdem sind wir Wesen, die dazu geboren wurden, sozial miteinander zu agieren und das finde ich so super schade, dass das noch nicht dort ist, wo es sein sollte, trotz dessen, dass wir viel über eben Inklusion, Integration reden und das wäre mein Wunsch auch für die Zukunft, dass selbst mit dem kleinsten Projekt, was ich da bei mir jetzt in der Arbeit mache oder mit euren großen Projekten, die da schon sehr weit gegangen sind, dass wir damit noch mehr Leute erreichen können, um dieses Thema größer zu machen und zu zeigen, hey, das sind auch Menschen, genauso wie du und ich. Und die haben genauso ein Recht, ein Hobby auszuleben und ein normales Leben zu führen, wie alle anderen auch.
Also es ist, Paula, im Endeffekt muss man sich ja die UN-Behindertenrechtskonvention seit wann ist sie ratifiziert, 2008 oder sowas. Also es gibt auch den Rechtsanspruch, dass Menschen mit Behinderung ein Recht auf Sport haben, ein Recht auf Erholung, auf ein Recht auf Teilnahme an Freizeit- und Sportaktivitäten. Also sie können es aber nirgends einfordern, weil es die Angebote nicht gibt. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, und ich finde, das ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man hat es halt einfach, irgendwann kam das, man war nicht drauf vorbereitet und dann hat man irgendwie, wer soll es denn machen? Ja, die Vereine und so weiter, die Schulen und also das ist halt einfach schwierig und ich denke, es braucht immer wieder Projekte und genau das, was ihr jetzt auch macht mit eurem Podcast, im Endeffekt darauf aufmerksam machen, dass es darum geht, im Endeffekt diese Rechte umsetzen zu können. Und wie gesagt, was wir vorhin schon hatten, was ich erlebt habe, ist, man darf sich nicht diesen leistungsorientierten Basketball vorstellen. Ich trainiere mit einer U10, U12, U13 so und so viele Jahre und dann, wenn die dieses Niveau erreichen und dann erkenne ich auch so einen sportlichen Aspekt und eine sportliche Weiterentwicklung. Was für uns doch zählt, ist doch einfach die soziale Weiterentwicklung. Also das ist doch der Punkt. Und viele unserer Sportler, wenn ich die bei Turnieren erlebe, das habe ich gelernt von meinen Sportlern mit Förderschwerpunkt, denen geht es nicht nur unbedingt um eine Medaille. Ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich auf ein Turnier fahren würde und sagen würde, naja, wenn wir als Vierter oder Fünfter nach Hause kommen, ist auch in Ordnung. Ich muss die heiß machen, ich muss sie motivieren. Ja, das gehört dazu, es sind Sportler. Ja. Aber was die für einen Spaß haben, was die mir vorgelebt haben, wie sie Sport sehen, wie sie mit Sport umgehen. Und wenn ich mir angucke, ich habe heute wieder einen Artikel gelesen über hier Lance Armstrong und Jan Ulrich, die jetzt erstmals ein Interview gegeben haben, wo beide gesagt haben, naja, ohne Doping jetzt du die Tour de France kannst du nicht mithalten. Also das muss man sich mal überlegen, wie pervertiert der Sport da einfach schon ist. Und unsere Sportler, die haben einfach Spaß. Ich war mal auf einem Turnier, da dachte ich in den Kategorien, als Anfang 20-Jähriger bin in so eine Turnhalle reingekommen und dachte, ich sitze das ganze Turnier mit meinen Mannschaftskameraden in einer Ecke und die anderen Mannschaften in den anderen Ecken. Die Tür geht auf, meine Sportler, die rennen in die Halle und sagen, ach, da ist ja mein Freund aus Amberg, ach, da ist ja der aus Bamberg. Und plötzlich waren die alle weg und haben sich bunt mit allen anderen Mannschaften gemischt, sich unterhalten, miteinander aufgewärmt und gespielt. Und ich stand da wie der Außenseiter mit diesen ganzen Kategorien und Barrieren in meinem Kopf. Und das war für mich sowas von beeindruckend. Und da ist mir bewusst geworden, die haben eigentlich verstanden, worum es im Sport geht. Und ich in meinem zweiten Platz ist erster Loser und so weiter, war vollkommen daneben eigentlich in dem Kontext. Und das finde ich einfach ganz toll, was auch unsere Sportler ohne Beeinträchtigung durch dieses Miteinander lernen können.
Ich glaube, man kann einfach unfassbar viel von diesen Menschen lernen. Das ist, aber man denkt halt nicht drüber nach. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir... Ja. Da Verständnis und auch eine Plattform schaffen, wo das gelebt werden kann.
Ja. Ja, man muss sich darauf einlassen können. Ne? Also das Basketball anders denken.
So, ja, und ich glaube, von Inklusion profitiert wirklich jeder Mensch. Also das kam ja gerade schon so ein bisschen raus. Da ist Inklusion keine Einbahnstraße, genau. Wo man immer weiter Energie und Kraft investiert. Von Inklusion können wir einfach alle profitieren. Und das ist, finde ich, auch nochmal, was die Denke angeht, ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben bei der Inklusion ja nicht nur um einzelne Gruppen, es geht wirklich um alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Stärken und Schwächen, die eben von einer inklusiven Arbeit profitieren können. Und da möchte ich einfach auch nochmal den Index für Inklusion mit ins Rennen werfen. Der schulische Index für Inklusion ist ein hervorragendes Entwicklungsinstrument für die inklusive Arbeit an einer Schule, um inklusive Strukturen zu sichten und zu etablieren. Und diesen Index gibt es auch für Kindertagesstätten beispielsweise und den gibt es auch als Index für Inklusion im und durch Sport für Sportvereine und ist dann einfach so ein kleiner Wegweiser für alle, die sich dann auf den Weg machen wollen. Und dieser viel zitierte Weg, das steht eben auch im Sportindex, das muss einfach das Ziel sein. Also ich glaube, es darf sich niemand damit überfordern und sich dann von heute auf morgen einfach als inklusiver Verein vielleicht titulieren, ohne pädagogische Vorerfahrung und ohne gewisse Strukturen. Aber wenn man eine Offenheit zeigt und dann vielleicht mit diesem Sportindex einfach mal loslegt und dann auch mal demokratische Strukturen analysiert und mal schaut, was man mit den Mitgliedern, die man bereits hat, schon besser machen kann und dann einfach an der eigenen Haltung arbeitet und sich öffnet und dann Schritt für Schritt versucht, dieses inklusive Vereinswesen vielleicht auch mit auf den Weg zu bringen. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr wünschenswerte Entwicklung.
Ja, ich danke euch erstmal, dass ihr hier dabei wart und ich persönlich, ich habe sehr, sehr viel mitnehmen können für heute. Ich hoffe, dass es den Hörern vom Podcast genauso geht. Ich hoffe einfach, dass wir durch dieses Gespräch auf der Plattform eben mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen können und vor allem auch die Möglichkeit schaffen können, dass das halt gerade eben durch diese Konzepte, Marc, die du gerade noch genannt hast, auch Schritte voranbringen können, wie das in Vereinen, Schulen und Kindertagesstätten etabliert werden kann. Es wäre, glaube ich, für uns alle sehr cool und sehr schön, das mitzuerleben und das auch mitzukriegen. Und ja, wenn jeder einfach ein Stückchen dazu beiträgt, glaube ich, dass man da ganz schön viel erreichen kann. Ja, genau. Dann danke euch von Paula und mir zusammen, dass ihr, ja, dass wir so ein tolles Gespräch geführt haben. Ja, und dass wir so viel lernen durften.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch, dass ihr das Thema einfach aufs Tableau gebracht habt. Ich denke, das ist genau das, was man auch braucht. Immer wieder darauf aufmerksam machen und einfach machen, nicht quatschen, machen. Vielen Dank.